So, wir sind wieder zurück heute mit unserem Interview. In der Leitung habe ich den Autoren Christian von Aster, der im Rahmen von unseren Fantastikwochen uns ein paar Fragen beantworten wird. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Ja, einen beschwingten guten Tag auch von meiner Seite.
So, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar, ich habe gelesen, du bist ein absolutes Multitalent. Also du bist Schriftsteller, Regisseur, Drehbuchautor und zeitweise sogar auch Comiczeichner. Was davon machst du denn eigentlich am liebsten?
Für mich ist das alles letzten Endes das Gleiche. Es geht darum, eine Idee zu haben und sie umzusetzen. Ne? Und dementsprechend ist da kein großer Unterschied. Ich bin der Meinung, dass Ideen sogar, wenn man sich auf sie einlässt, einem quasi zuraunen, in welche Form sie gehören. Wobei ich sagen muss, als Comiczeichner, ich habe wesentlich bessere Zeichner inzwischen. Ich habe auch filmmäßig wesentlich bessere Leute inzwischen. Also da fange ich in den letzten Jahren an, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die es einfach besser können, um das Ergebnis zu optimieren. Aber grundsätzlich betrachte ich mich als Geschichtenerzähler und das versuche ich halt in verschiedenen Genres und Medien.
Wie bist du dann dazu gekommen überhaupt, dass es so viel geworden ist? Hast du einfach gedacht, okay, eben durch die Idee kann man in verschiedene Richtungen entwickeln oder kam das durch ein bestimmtes Ereignis?
Ich würde mir sehr schmeicheln, wenn ich sagen würde, ich hätte in irgendeiner Weise darüber nachgedacht. Es ist so passiert. Ich habe halt mit 13 Jahren, ich war ein kleiner, dicker Junge, der Mädchen beeindrucken wollte. Darum habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben und von da an hat sich das entwickelt. Also, und ich habe halt einfach immer weitergemacht. Also ich habe dann irgendwann Kurzfilmpreise gewonnen und Bücher von mir waren nominiert und es lief halt einfach immer gut. Ne? Also die Geschichten haben sich nicht gewehrt und haben sich von mir umsetzen lassen. Und dementsprechend habe ich einfach weitergemacht und jetzt lebe ich irgendwie davon. Wobei ich nicht genau weiß, was ich beruflich mache.
Also sozusagen der Überlebenskünstler mit viel zu vielen Ansätzen auf einmal fast.
Ja, also ich wünschte mir, ich hätte irgendwie reiche Eltern und würde das alles auch nur zum Hobby machen. Aber im Endeffekt ist es ein Hobby. Ich sage immer, als Hobby tue ich Dinge und beruflich tue ich Dinge für Geld.
Wir haben dich ja jetzt mal, sagen wir mal, im ersten Ding als Autor vorgestellt. Wie ist es denn bei dir? Hast du gerade, wenn du ein Buch oder eine Geschichte schreibst, ein gewisses Schreibritual, wie du da anfängst?
Ich glaube, ich wollte mir mal solche Rituale zurechtlegen. Und ich habe einen Roman zum Beispiel, habe ich innerhalb eines halben Jahres geschrieben, indem ich mich jeden Morgen 3 Stunden auf den Friedhof gesetzt habe. Da habe ich noch in Berlin gewohnt. Aber im Endeffekt ist es so, man muss sich darauf einlassen. Und ich habe da eine Sache, die nicht ritualisiert ist, aber die schon recht wichtig ist. Ich brauche Zeit, um reinzukommen. Ich brauche Zeit, um in Ruhe zu arbeiten. Ich brauche Zeit, um rauszukommen. Und das ist halt in der Gegenwart der Digitalen natürlich nicht ganz so einfach. Also die meisten Autoren, wenn man da mal hinguckt, die raten halt zum Beispiel wirklich offline zu sein. Ne? Weil das Internet einen natürlich redlich stört.
Ja, und das ist halt eine leichte Ablenkung auch, wenn man da so viel findet, ne?
Ja, also man redet sich ein, man recherchiert und tut in Wirklichkeit irgendwas anderes.
Also dann auch wieder was, das Aufschieben dann auch so ein typisches Problem ist sozusagen als Autor. Gibt es da noch andere Probleme, wo du sagen würdest, die sind da fast noch größer als das ständige Aufschieben?
Also ich würde, also das Aufschieben, das hast du mir jetzt ja quasi in den Mund gelegt, das habe ich ja so gar nicht gesagt. Das ist, Dinge verzögern sich aufgrund von verschiedenen. Und Prokrastination ist natürlich ein Problem, ist aber andererseits auch ein großer Vorteil, weil da lockert sich das Gemüt und der Fokus ein bisschen. Das größere Problem ist halt, dass immer neue Ideen kommen und dass ich auch so schlecht Nein sagen kann. Also ich kenne inzwischen halt sehr viele Leute. Wir haben gerade 2 Anthologien, die wir gerade betreuen und angehen, ich und mein Verleger. Und das sind halt alles immer sehr, sehr große Aufgaben, die viel mit Arbeit und Administration auch zu tun haben. Ne? Da vermischt sich dann der Spaß mit den Sachen, die getan werden müssen und dann wird das alles manchmal ein bisschen viel. Also ich fühle mich vor allem vom Alltag überfordert, weil der stört mich immer beim Arbeiten.
Ja, weil du sagst ja auch selber über dich, also ich habe jetzt auf deiner Internetseite gelesen, dass du dich selbst als Genre-Grenzsaboteur bezeichnest. Was genau heißt denn das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sabotiert man denn ein Genre?
Oh, du hast eine Silbe noch in Fort gelassen. Der Genre Grenzensaboteur, das ist ein Terminus, den mir der Kollege Boris Koch, mit dem ich vor Jahren eine Lesebühne in Berlin hatte, der hat mir das verliehen. Es bedeutet einfach, dass ich Genregrenzen nicht allzu ernst nehme, weil ich der Meinung bin, dass ein Genre, das sich immer nur innerhalb seiner Grenzen reproduziert, weniger wichtig oder interessant ist als ein Genre, das sich zwischendurch einfach auch mal verlässt. Weil Genre-Literatur ist dann, wird ja auch mitunter recht abschätzig betrachtet. Also ein klassisches Problem ist zum Beispiel die Fantasy, die in der Öffentlichkeit ja überhaupt nicht als Literatur wahrgenommen wird, weitgehend. Und jetzt hat zum Beispiel Game of Thrones das in den gleichen Dienst der Fantastik erwiesen wie früher der Herr der Ringe, dass halt die Aufmerksamkeit größer wird, was aber nur bedeutet, dass es sich besser verkauft als Literatur, wird halt trotzdem nicht betrachtet. Und da denke ich, wenn man da ein bisschen offener ist, dann funktioniert da einiges wesentlich besser. Aber das ist mein persönlicher Anspruch, das macht mir Spaß.
Also heißt, du würdest gar nicht sagen, dass es ein bestimmtes Genre gibt, in dem du dich am wohlsten fühlst, sondern einfach querbeet alles gern verbindest?
Es gibt gemeinsame Nenner. Also ich habe halt, ich war für Science-Fiction-Geschichten nominiert für Preise, ich war mit Horrorgeschichten, ich war mit Fantastik-Romanen, aber also der gemeinsame Nenner, der immer da ist, ist bei mir eigentlich Humor und Freude an Sprache. Das sind die Sachen. Und der Humor ist dann meistens ein bisschen schwarz und der Spaß an der Sprache, der äußert sich manchmal dadurch, dass ich um die Ecke denke. Oder auch um zwei.
Du hast ja auch noch gesagt, dass du, also du hast jetzt auch schon ein bisschen Science-Fiction erwähnt und auch Fantasy-Sachen generell, Entschuldigung. Gibt es für dich eine bestimmte Verbindung zur Fantastikwelt, sagen wir es mal so, dass du sagst, dich hat das als Kind fasziniert und du bist da irgendwie ein bisschen hängen geblieben oder irgendwelche anderen Faktoren?
Nicht nur als Kind. Also spannend ist da die Unterscheidung, die die Leute halt sehr oft nicht machen, die aber meines Erachtens wichtig ist, zwischen Fantasy und Fantastik. Also Fantastik ist das Obergenre, so würde ich das definieren. Also die Definitionen sind auch recht verschieden. Während Fantasy halt meistens wahrgenommen wird als Geschichten mit Drachen, Rittern, alternativen Welten, Magie, also Herr der Ringe, das ist so die Fantasy. Und die Fantastik beinhaltet unter anderem halt durchaus auch die Fantasy, aber kennzeichnet sich vor allem dadurch, dass es darum geht, dass übernatürliche Einflüsse in die Realität eindringen. Zum Beispiel H.P. Lovecraft ist ein Fantastikautor, obwohl man den mitunter natürlich auch gerne als Horrorautor bezeichnet. Das finde ich auch ein bisschen einfacher. Und die Fantastik an sich in all ihren Ausprägungen, Fantasy, Science Fiction, Groteske, das Surreale, das ist das, was ich mag. Das habe ich tatsächlich schon als Kind interessant gefunden. Ich habe mir früher mit 7, 8 Altdeutschlesen beigebracht mit dem Zigarettenbildchen-Märchenalbum meines Großvaters. Und das waren so die ersten Geschichten. Und dann kam halt noch Wilhelm Hauff dazu. Und später war es dann E.T.A. Hoffmann und Edgar Allan Poe und die ganzen Klassiker. Also dieses Dunkle und Fantastische, das war schon immer mein Faible. Und das taucht selbst, glaube ich, auf, wenn ich mich bemühe, nicht fantastisch zu sein.
Also es holt einen immer wieder ein, egal was man macht.
Na, es ist überall. Ne? Also es ist eigentlich schon da. Es verfolgt mich nicht, es ist eigentlich schon da. Aber die Fantastik ruht in allem. Also wenn man sich jetzt, ich finde zum Beispiel Analogien sehr spannend. Wenn man sich Game of Thrones mit all seinen subtilen Verstrickungen ansieht und dann halt einfach die Realität, also jetzt gerade beispielsweise Nordkorea und USA, das sind Stoffe, die hätte man, wenn man sie in einem Science-Fiction- oder Fantasy-Roman verarbeitet hätte, hätten sie zunächst unrealistisch gewirkt. Aber wie diese Mächtigen heutzutage miteinander umgehen, das ist eigentlich ein großartiger Stoff für fantastische Geschichten, weil es eben auch so einen absurden Charakter hat. Weil wir rein theoretisch in der Menschheitsgeschichte schon ein bisschen weiter waren. Also, dachte ich.
Hast du dann in diesem Riesensammelsurium aus Büchern, gibt es von dir aus sozusagen eine Buchempfehlung, wo du sagen müsstest, dieses Buch muss man unbedingt gelesen haben und wieso sollte man es gelesen haben?
Oh ja, also da gibt es mehrere, weil es gibt viele Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr schätze, ist das Saragossa-Manuskript von Jan Graf von Potocki. Sehr spannend, als das Buch, also sehr, sehr dickes Buch. Es hat so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier, aber in spirituell und politisch. Und interessanterweise, als der Mann das Buch fertig geschrieben hat, hatte er sich danach von seinem Samovar eine Zierkugel abgebrochen, sie zurechtgefeilt und sich mit seiner Muskete in den Kopf geschossen. Das ist finale Endpunkt quasi hinter der Geschichte. Aber das Buch selbst ist auch verfilmt worden. Also ganz spannende polnische Verfilmung aus den frühen 60ern. Gibt es nur in Schwarz-Weiß. Gibt es, glaube ich, bei YouTube in Polnisch mit englischen Untertiteln. Dauert, glaube ich, mordslange, 3 Stunden. Aber es lohnt sich, weil es sind unglaubliche Ideen drin, die später halt auch immer wieder auftauchen in der Fantastik.
Gibt's dann?
Aber das ist halt nur ein Buch. Es gibt unglaublich viele Bücher, die man gelesen haben muss, meines Erachtens. Die Elixiere des Teufels zum Beispiel von E.T.A. Hoffmann ist auch so ein Buch. Das braucht eigentlich ein eigenes Genre, weil es gibt kein Buch davor und kein Buch danach, was in dieser Art ist. Oder Kurzgeschichten von Roald Dahl beispielsweise. Neil Gaiman und Roald Dahl sind beispielsweise auch nicht Vorbilder von mir, aber das ist die Art von Autoren, die ich sehr schätze, weil das sind Storyteller, Geschichtenerzähler, die sich nicht um die Genregrenzen kümmern, sondern die wollen gute Geschichten erzählen. Und ein Merkmal einer guten Geschichte ist, dass es eine gute Geschichte ist.
Gibt es dann im Gegensatz dazu von deiner Seite irgendein Werk, wo du sagen würdest, das würde ich am liebsten für immer in der Versenkung verschwinden lassen? Also das ist dein absolutes Hassbuch sozusagen?
Natürlich gibt es naturgemäß wesentlich mehr schlechte als gute Bücher, aber das ist genau wie das Gutfinden ist das Schlechtfinden ja immer etwas sehr Subjektives. Und Dinge schlecht machen, das passiert viel zu oft in der Gesellschaft. Darum würde ich das an dieser Stelle nicht benennen wollen. Die Leute sollen einfach viel lesen. Weil, also ich könnte sicher was aus der Gegenwart benennen, damit würde ich Kollegen gegen mich aufbringen, oder aus der Vergangenheit, da würde ich ihre Fans gegen mich aufbringen. Ich denke, was das Schlechte ist, das soll man selber rausfinden. Genauso was das Gute ist. Letzten Endes ist es wirklich die eigene Meinung, aber schlecht über Dinge reden, das passiert, glaube ich, zu oft. Das würde ich ungern tun. Ansonsten, nee, ich ringe mich nicht dazu durch. Es sei denn, ich finde hier gerade die Anleitung von einem technischen Gerät, das nicht funktioniert.
Also jeder soll lieber seine eigene Meinung bilden und...
Das grundsätzlich sowieso. Also was Literatur angeht, ist es ja heutzutage sehr schwer, weil einfach... Es ist nicht mehr ein gutes Buch, das sich unbedingt gut verkauft, also weil das Marketing macht mindestens 50% des Ganzen aus. Dementsprechend, ich lese zum Beispiel überwiegend Bücher, die mir von Leuten empfohlen werden, die wissen, was ich mag und die mich ein bisschen einschätzen können und der Meinung sind, irgendein Buch bringt mich weiter. Weil das, was mir von den Plakaten am Bahnhof entgegenstarrt oder was die Medien sagen, was ich lesen soll, es ist für die Verlage immer gut, wenn sie so ein Buch haben, aber das bedeutet nicht, dass es mir Freude macht. Dementsprechend ist da, also ich denke, ein persönlicher Geschmack und Wissen, was man will, ist schon das Wichtigste. Aber dazu muss man sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen. Das wird ja heutzutage auch immer schwieriger, weil jeder einem was verkaufen will. Ne, wahr?
Gehen wir mal wieder zurück zu deiner eigenen Arbeit. Und zwar wollte ich dich einfach mal noch fragen, du bist ja auch bei Workshops und Veranstaltungen und so. Wo kann man dich denn als nächstes sehen oder hören?
Ja, das ist doch dieses Wochenende tatsächlich unten in Ulm bei der Übermorgenwelt, wo ich quasi zu einem Jubiläum eingeladen bin, das fantastische Exzesse verspricht. Also diese armen Menschen habe ich auch mehrmals mit meinen Geschichten schon verstören dürfen. Da lese ich Samstagabend um 20 Uhr und das wird verwegen. Weil ich hatte kürzlich einen sehr schönen Fahrradunfall und habe 2 Wochen flach gelegen und habe in dieser Zeit eine großartige Steampunk-Geschichte geschrieben, was auch natürlich nur mein subjektives Empfinden ist. Aber es gibt Leute, die finden sie zumindest nicht schlecht und die werde ich zum Vortrag bringen. Und unter anderem auch Hawk und Grablack, eine Ork-Geschichte in 7 Schandtaten. Da haben wir Max und Moritz als Ork-Geschichte interpretiert.
Sehr interessant auf jeden Fall. Also... Klingt auf jeden Fall so, als sollte man sich drauf freuen.
Es wäre noch besser, wenn man sich erst freut und dann hinkommt. Die Kombination wäre unschlagbar, weil dann könnte ich Bücher verkaufen, was dafür spricht, dass ich genau wie alle anderen auch was verkaufen will. Aber man könnte sich vorher den subjektiven Eindruck machen und danach auch rausgehen und der Meinung sein, das sind Bücher, die man als schlecht nicht weiterempfehlen würde. Aber das wäre der ungünstigste Fall.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon wieder am Ende von meinen Fragen. Hast du noch ein Schlusswort an unsere Hörer, weil letzten Worte gehören ja natürlich unserem Gast?
Das ist zauberhaft. Dann würde ich eins der liebsten Zitate, die ich jemals gebracht habe, bringen. Gib einem Narren ein Buch und er wird sich einen wackeligen Tisch suchen.
Na dann sage ich mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wünsche dir noch einen ganz schönen Nachmittag und ja, danke nochmal.
Es war mir ein Pläsier. Aloha. Tschüssi.
Tschüss. So, das war Christian von Aster, Autor und wie wir gehört haben, ein ziemliches Multitalent. Free FM.